Ein Busfahrer fährt seine normale Tour, die er jeden Tag fährt, und kommt dann an eine Haltestelle. Einer steigt ein und dann als nächstes ist da so einer mit so einem Cowboy-Hut tief ins Gesicht gezogen, hat so einen weiten Mantel an, und der steigt ein und sagt zum Fahrer: Django zahlt heute nicht. Der Fahrer zuckt so ein bisschen erschrocken zusammen, hält die Luft an, winkt ihn so durch, dass er nach hinten geht, und am nächsten Tag das gleiche wieder. Der Bus hält an, Django steigt ein, Django zahlt heute nicht. Und so geht das eine Woche lang, zweite Woche lang, und irgendwann denkt sich der Busfahrer: Ich kann das nicht so weitermachen. Wenn rauskommt, dass ich hier irgendwie einen Schwarzen mitfahren lasse, dann kriege ich Ärger. Also beim nächsten Stopp, er nimmt sich wirklich allen Mut zusammen und Django steigt ein. Dann fragt er: Warum zahlt Django heute nicht? Django hat eine Monatskarte. Als ich den Witz gefunden habe, habe ich mit dieser Wendung nicht gerechnet. Ich war überrascht. Vielleicht habe ich ja auch manche von euch damit überrascht oder damit, dass ich einen Witz erzählen kann. Wir starten heute in die Predigtreihe Die Welt überraschen. Und überrascht werden hat ja etwas mit Erwartungen zu tun. Ich werde überrascht, weil ich eigentlich etwas anderes erwartet habe. Und dabei gibt es positive und negative Überraschungen. Wenn es darum geht, dass wir die Welt überraschen, dann geht es um positive Überraschungen. Nur, dass wir das einmal geklärt haben. Auch wenn wir es als Christen leider auch manchmal ganz gut hinbekommen, andere negativ zu überraschen. Es geht darum, dass wir positiv überraschen. Und ich finde es einmal spannend zu fragen: Was erwarten Menschen von Christen? Was erwarten die Menschen in unserem Umfeld von uns? Gerd hat das Buch schon gezeigt und darauf verwiesen, worauf wir diese Predigtreihe aufbauen: Die Welt überraschen, 5 Gewohnheiten für einen missionalen Lebensstil von Michael Frost. Mit Gewohnheiten werden wir uns eben in diesem und auch in den nächsten 4 Sonntagen beschäftigen. Aber bevor ich einmal damit starte, mit den Gewohnheiten, wollen wir uns einmal den Ansatz von Michael Frost anschauen. Im Untertitel des Buches kommt das Wort missional vor. Einige werden das kennen und andere werden es vermutlich noch nicht so kennen oder der Begriff nicht so geläufig sein. Dieser Begriff wurde und wird dazu benutzt, um eine bestimmte Art von Mission zu erklären und auch sich von einer anderen Art von Mission abzugrenzen. Lange Zeit wurde Mission verstanden als: Ich oder irgendjemand anders geht irgendwo hin und missioniert dort. Das ist nicht falsch und auch nicht überholt, aber es kann zu einem Denken führen: Mission ist woanders oder Mission macht jemand anders. Und es wird auch manchmal verstanden als: Wir machen ein Programm oder eine Veranstaltungsreihe und wir laden Menschen dazu ein. Wir laden sie zu uns ein. Aber das Missional bezieht sich auf Gottes Mission, die Missio Dei, Gottes Mission. Und zentral ist da ein Vers aus Johannes 20. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus hatte einen Auftrag. Er war in diese Welt gesendet. Und genauso haben wir diesen Auftrag auch und sind gesendet. Missional heißt nicht, die Menschen müssen zu uns in die Gemeinde kommen, sondern es heißt, die Gemeinde geht zu den Menschen. Wir sind als Ganzes, als Gemeinde, als Ganzes gesandt und wir sind persönlich gesandt. Dort, wo wir sind. Ich selbst bin gesandt mitten in meinem normalen Leben. Ich erkenne, Gott hat mich genau hierhin gestellt und ich beginne bewusst für die Menschen um mich herum zu leben. Und ich lebe meinen Glauben so, dass Gottes Liebe durch mich in meinem Alltag sichtbar wird. Dort, wo ich sowieso bin. Missional leben bedeutet, ich sehe meinen Alltag als Ort von Gottes Wirken. Ich bin am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie, im Freundeskreis nicht zufällig, sondern dorthin gesandt. Das ist wie mit einem Botschafter, der für ein Land in einem anderen Land ist. Er lebt in einem fremden Land, aber er repräsentiert seine Heimat, sein Heimatland. Und so sind auch wir Christen. Wir leben in dieser Welt, aber wir repräsentieren das Reich Gottes. Und dazu passt, was der Missiologe David Bosch geschrieben hat. Mission ist mehr und etwas anderes, als Leute für unseren Typ Religion anzuheuern. Sie ist das Hinweisen auf Gottes universale Herrschaft durch Christus. Mission sind Ankündigung und Nachweis der Herrschaft Gottes durch Jesus Christus. Und wenn unser Leben hinterfragenswert ist, werden Menschen uns einladen, von Gottes Herrschaft zu erzählen. Und damit sind wir direkt bei dem Ansatz von diesem Buch, das Michael Frost hier geschrieben hat. Vielleicht hast du einen folgenden Satz schon mal so oder so ähnlich gehört. Jeder Christ ist ein Evangelist, der die Verantwortung hat, mit anderen über Jesus zu reden. Das ist durchaus richtig. Und alle Christen haben die Verantwortung, mit anderen über Jesus zu reden. Aber deshalb ist noch nicht jeder Christ ein Evangelist. Das stimmt nicht und das ist auch nicht hilfreich, das zu erzählen, um andere zu ermutigen, irgendwie, dass sie mehr über Jesus reden. Paulus hat einen anderen Ansatz. Er spricht davon, dass es diese Gabe, die Aufgabe, die Rolle des Evangelisten gibt für Einzelne. Und das Zweite ist, alle Christen sollen in ihrer generellen Ausrichtung evangelistisch sein. Das zeigt sich ganz gut in dem, was er in Kolosser 4 schreibt. Hört nicht auf zu beten. Bleibt dabei stets wachsam und voller Dankbarkeit. Betet dabei zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für sein Wort öffnet. Mit ihm verkündigen wir das Geheimnis, dass Christus bei euch gegenwärtig ist. Wegen dieser Botschaft bin ich in Haft. Betet auch, dass ich es den anderen so enthüllen kann, wie mein Verkündigungsauftrag es erfordert. Begegnet den Auferstehenden mit Weisheit. Macht das Beste aus eurer Zeit. Eure Rede sei stets freundlich und mit einer Prise Salz gewürzt. Denn ihr müsst wissen, wie ihr jedem eine angemessene Antwort geben könnt. Paulus fordert die Gemeinde auf zu beten. Sie sollen für Paulus beten, dass er das Evangelium gut verkünden kann, dass die Menschen es verstehen und auch annehmen. Und er fordert sie auf, dass sie für sich selbst beten sollen, damit sie mit anderen gut umgehen, dass sie ihren Glauben bezeugen können, dass sie eine freundliche Art haben, freundliche Antworten geben und einfach einen weisen Umgang mit anderen Menschen haben. Paulus unterscheidet hier. Die Gemeinde soll ihm nicht einfach alles nachmachen. Er hat diese Aufgabe, das Evangelium zu verkünden. Und manche andere haben das auch. Aber die anderen, die sollen Jesus einfach repräsentieren. Und in diese gleiche Richtung schreibt auch Petrus etwas im ersten Petrusbrief. Macht vielmehr in eurem Leben deutlich, dass der Herr Christus heilig ist. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür Rede und Antwort zu stehen. Wir sollen Rede und Antwort stehen über die Hoffnung, die uns erfüllt. Spannend finde ich, dass Petrus davon ausgeht, dass wir immer wieder dazu aufgefordert werden, zu antworten und darauf angesprochen werden. Bei mir ist das jetzt nicht so oft der Fall und so was ich mitbekomme, ist es jetzt bei vielen von euch auch nicht ständig so. Also es geht darum, ein fragwürdiges Leben zu führen, dass Leute uns darauf ansprechen. Und das machen wir eben dadurch, dass wir andere überraschen, dass wir vielleicht anders auftreten, als sie es erwarten. Unsere Aufgabe ist es, die Welt zu überraschen. Petrus schreibt, dass wir es tun, wenn in unserem Leben deutlich wird, dass Jesus heilig ist. Wie kann das aussehen? Wie kann das in unserem Leben gestaltet sein? Gehen wir einmal in der Geschichte etwas zurück. Das Römische Reich wurde vom ungewöhnlichen Lebensstil der Christen überrascht. nicht von den großen Reden, von den großen Evangelisten oder einer großen Zeltevangelisation, sondern von den einfachen, normalen Christen. Von denen, die sich engagierten, die Dinge taten für andere, die sich mit Liebe aufopferten. Das taten sie nicht nur untereinander, sondern genauso auch für die Nichtchristen. Sie haben ihren Verfolgern vergeben, sie haben für ihre Feinde gebetet, sie kümmerten sich um Kranke und wurden zum Teil dadurch selber schwer krank oder starben. Sie kümmerten sich um die Armen und Hungrigen, sie waren einfach völlig anders. Sie waren so anders, dass Kaiser Julian im 4. Jahrhundert Angst hatte, dass sie das Römische Reich übernehmen würden. Und er schreibt dazu: Begreifen wir denn nicht, dass die Gottlosigkeit, damit meint er das Christentum, am meisten gefördert wurde durch ihre Menschlichkeit gegenüber den Fremden und durch ihre Fürsorge für die Bestattung der Toten und die angebliche Heiligkeit ihres Lebens? Ich glaube, wir sollten wirklich und wahrhaftig jede dieser Tugenden ausleben. Denn es ist beschämend, dass wenn die gottlosen Galiläer, also die Christen, nicht nur ihre eigenen Armen versorgen, sondern ebenso die unsrigen. Alle sehen, dass die unsrigen offenbar unserer Fürsorge ermangeln. Die Christen haben sich um die gekümmert, die es nötig hatten. Egal, was sie glaubten. Und Kaiser Julian wollte so ein Sozialsystem auf die Beine stellen, in dem die Beamten und Priester sich um die armen Leute kümmern und sie versorgen. Und sie sollten es besser machen als die Christen. Es ist grandios gescheitert, denn sie waren nicht wirklich motiviert. Die Christen hingegen waren angetrieben von Liebe. Paulus gibt uns im Titusbrief einige Anweisungen, wie sich bestimmte Gruppen verhalten sollen. Sie sollen so leben, dass sie das Evangelium interessant machen und dass es Gott ehrt. Und dann wird eben Verkündigung leicht, weil die Botschaft glaubhaft gelebt wird. Und damals war nichts hinterfragenswerter als ein Sklave, der seinen Herrn liebt und ihm gehorcht und nicht murrt oder nicht irgendwie aufsässig ist oder irgendwie seinen eigenen Vorteil sucht oder so, sondern der wirklich treu ist. Und es war nichts hinterfragenswerter als ein Herr, der sich um seinen Sklaven fürsorglich gekümmert hat. Wir müssen jetzt herausfinden, was bei uns ein hinterfragenswertes Leben ist. Ein ordentliches Leben zu führen, nett, freundlich zu sein, das löst keine Fragen aus. Das heißt nicht, dass wir damit jetzt aufhören sollen, aber es geht darum, dass wir es ergänzen. Dass wir uns nach außen ausstrecken zu den Menschen hin. Dass wir uns nach oben zu Jesus ausstrecken. Und dass wir uns nach innen in eine selbstbewusste christliche Gemeinschaft ausstrecken. Es geht nicht darum, dass wir mal was Überraschendes tun. Sondern wir brauchen Gewohnheiten, die einen missionalen Lebensstil befeuern, der andere begeistert. Unseren Glauben zu leben, das muss zur Gewohnheit werden. Und diese Gewohnheiten müssen wir einüben. Und dabei wollen diese Formen und Gewohnheiten nicht Energie rauben und uns belasten, sondern ganz im Gegenteil, sie sollen uns beleben. Sie sollen Reserven auffüllen und eine tiefe Verbindung mit Jesus führen. Michael Frost hat dazu 5 Gewohnheiten entwickelt. Und jede von diesen Gewohnheiten, die prägt dabei einen missionalen Wert. Und wenn wir diese Gewohnheiten lernen, dann lernen wir automatisch diesen Wert mit. Und das Ganze hat er quasi abgekürzt mit Segen. Und hinter Segen verbirken sich die 5 Begriffe segnen, essen, Gott hören, entdecken und notieren. Und wenn wir andere Menschen segnen, dann lernen wir, großzügig zu sein. Wenn wir andere Menschen einladen, mit uns zu essen, dann werden wir gastfreundlich. Wenn wir lernen und immer wieder auf Gott hören, dann werden wir geistgeleitet. Wenn wir immer wieder anfangen, Dinge zu entdecken bei Jesus, dann werden wir ihm immer ähnlicher. Und wenn wir anfangen, uns bewusst auch Dinge davon zu notieren, dann leben wir missional. Wenn das zusammenkommt. Wir steigen dann in die erste Gewohnheit ein, segnen. Wir kennen am Ende des Gottesdienstes den Segen. Wir kennen Segensgebete, wir haben das hier manchmal vorne für Kinder oder für andere Leute. Wir haben im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, dass man für sich beten lässt, dass man sich segnen lässt. Aber was genau ist Segen eigentlich? Im Hebräischen bedeutet das Wort segnen sowas wie Gutes zusprechen oder jemandem Wohlergehen wünschen. Und spannend ist auch, dass es sowas heißen kann wie sich niederknien. Und dahinter verbirgt sich so dieses Bild, der Stärkere beugt sich zum Schwächeren herunter. Gott wendet sich dem Menschen gnädig zu und wendet sich ihm zu. Im Griechischen ist das ganz ähnlich. Segnen heißt gut sprechen über jemanden oder loben. Und wörtlich ist es sowas wie gute Worte. Und wir finden in der Bibel immer, dass der Segen von Gott kommt. Segen ist nicht nur ein guter Wunsch oder dass ich jemandem irgendwie was Nettes wünsche, was Nettes zuspreche, sondern ist etwas von Gott, was wir weitergeben dürfen oder was wir empfangen. Segen ist immer Gottes Handeln. Und in 1. Mose 12, Vers 2 finden wir da eine Erweiterung. Gott spricht zu Abraham, ich fasse mal zusammen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Segen ist zum Weitergeben da. Und Segen hat konkrete Auswirkungen. Segen ist nicht nur ein frommer Wunsch oder irgendwie was, was uns innerlich irgendwie aufbaut und ermutigt, sondern es zeigt sich in Frieden, es zeigt sich in Versorgung, es zeigt sich in guten und gelingenden Beziehungen, in Schutz und in Freude. Vielleicht auch noch in vielen anderen Dingen. Segen betrifft das ganze Leben. Und segnen ist, wenn ich jemandem Gutes von Gott her zuspreche. Segen ist ein Ausdruck von Gottes Wesen. Und ich spreche nicht nur etwas Gutes zu, sondern ich handle auch dementsprechend. Segen bleibt nicht bei uns stehen, er fließt durch uns hindurch. Deine Frage kann sein, womit bin ich gesegnet und kann mit dieser Sache auch ein Segen sein? Womit bin ich gesegnet und kann mit dieser Sache auch ein Segen sein? Michael Frost geht es darum, dass wir ein Segen für andere sind. Und dabei nennt er drei Formen von Segnen. Das erste ist, dass wir ermutigende Worte sprechen. Wir vermitteln, ich sehe dich, ich nehme Anteil, ich bin bei dir. Und dabei müssen wir wissen, was dem anderen wichtig ist. Es können gute Komplimente sein, es kann Lob sein, Anerkennung oder einfach so freundliche Worte. Das zweite ist nette Gesten. Und dass wir jemandem Gefallen tun, dass wir irgendwie praktisch unterstützen, sei es beim Umzug, bei irgendwelcher Renovierung, sei es beim Einkaufen bei jemandem, der es nicht mehr gut kann, dass wir jemanden vielleicht besuchen, einfach irgendwie praktisch unterstützen, da wo was nötig ist. Und das dritte sind Geschenke. Geschenke ohne irgendeinen Anlass. Es muss auch gar nichts Großes sein. Wichtig ist, dass es was Passendes ist. Vielleicht ist es manchmal echt was Schönes, jemand, der es braucht, eine Kleinigkeit zu geben. Es kann sein, dass es cool ist, dass man gerade mitkriegt beim Nachbarn, da ist was kaputt gegangen, was Kleines, muss ja nichts Großes sein, aber dass man es irgendwie dann schenkt. Das kann ein Segen sein. Im Buch geht es darum, dass wir Gewohnheiten entwickeln. Und dabei wird es konkret. Michael Frost fordert auf, dass wir jede Woche drei Personen segnen. Und dabei soll mindestens eine Person aus der Gemeinde kommen, mindestens eine Person nicht aus der Gemeinde kommen und ich würde auch mal sagen, nicht aus einer anderen Gemeinde. Und die dritte Person können wir uns dann aussuchen, wer uns über den Weg läuft. Wenn wir das machen, wenn wir das wirklich so machen würden, jeder von uns segnet jede Woche drei Personen, wie würde das aussehen? Ich glaube, hier in der Gemeinde würde es schon mal ziemlich cool hin und her gehen. Wie Leute sich ermutigen, loben, beschenken, helfen. Wir machen das schon. Immer wieder. Und das ist cool zu erleben. Ich glaube aber, wenn wir wirklich jeder ein bis zwei Leute hiervon jede Woche segnen würden, das würde nochmal anders aussehen. Und ich glaube, wir wären mehr miteinander verbunden und unsere Gemeinschaft, unsere christliche Gemeinschaft wäre gestärkt. Außerdem würden wir mehr vom Leben von Nichtchristen mitkriegen, wir würden da mehr eintauchen, wenn wir sie segnen. Es wurde mal, irgendwie ein bisschen untersucht und nach Thailand gab es so ein Missionsteam, was da hingeschickt wurde oder für eine Zeit lang da war. Die haben sich da aufgeteilt in zwei Gruppen und der eine Gruppe hat gesagt, wir sind die Segnenden. Wir helfen einfach den Leuten, die wir treffen, allen praktisch. Einfach das, was sie brauchen, da helfen wir ihnen mit. Und die anderen haben gesagt, okay, wir wollen einfach verkündigen, wer Jesus ist und wollen, dass die Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das Ergebnis war hinterher, dass diejenigen, die Menschen geholfen haben, praktisch die sie gesegnet haben, dass sie viel mehr Bekehrung erlebt haben. Das ist manchmal vielleicht der Gedanke, den wir haben, wir müssen den Menschen doch von Jesus unbedingt erzählen. Die Frage ist, wenn die Leute gar kein Interesse daran haben, bewirkt das nicht viel. Aber wenn Leute darüber stolpern, weil sie etwas erleben, was sie nicht erwarten, was sie nicht kennen, dann haben wir Interesse und fragen nach. Dann haben wir Gelegenheit, von der Hoffnung zu erzählen, die wir in Jesus haben. Ich möchte noch, damit kein Missverständnis entsteht, andere zu segnen ist mehr als ein Mittel zum Zweck. Es ist keine Strategie, sondern es ist ein Lebensstil. Es geht dabei um den anderen. Es geht nicht darum, dass wir damit etwas erreichen. Segen erreicht dann sein Ziel, wenn sich der Empfänger gesegnet fühlt. Also müssen wir aus der Sicht von den Leuten denken, die wir segnen wollen. Ich ergänze noch eine vierte Form von Segen, und zwar, dass wir ganz konkret jemandem einen Segen zusprechen. Dass wir den Segen Gottes in das Leben von Menschen hineinsprechen. Das passiert hier zum Beispiel, wenn du zu jemandem aus dem Gebetsteam gehst. Aber genauso kannst du das auch tun. Das kannst du jederzeit, an jedem Ort, kannst du Menschen segnen. Du kannst Gottes Gedanken über sie aussprechen. Wir wissen, dass Gebete wirken, egal ob sie laut gesprochen sind oder im Kopf gedacht sind. Und dennoch haben wir manchmal den Eindruck oder denken wir, die Leute müssen hören, was wir für sie beten oder wie wir sie segnen. Das ist durchaus auch nett und gut, aber es ist auf keinen Fall notwendig und überhaupt gar nicht bewirkt, dass ein Gebet oder ein Segen mehr Wirkung hat oder mehr erhört wird. Und so ist das nämlich auch, wenn wir segnen. Du kannst leise auf deinem Platz deinen Nachbarn segnen oder deine Nachbarin. Oder du kannst im Supermarkt die Person vor dir an der Kasse einfach segnen, ohne dass es jemand groß mitkriegt. Gottes Worte haben Wirkung. Worte haben Macht. Und deshalb bewirkt auch Segen etwas, weil es gute Worte sind und weil es Worte von Gott sind. Jakobus schreibt in seinem Brief etwas zu der Macht von Worten. Wie gut sie sein können, wie sie aufbauend sein können, aber auch wie zerstörerisch sie sein können. Und da ist es wichtig, dass wir uns auch überlegen und einfach grundsätzlich bei unserem Reden uns mal Gedanken machen, was sagen wir? Was reden wir? Und was sagen wir lieber nicht? Wir sind herausgefordert, ein fragwürdiges Leben zu führen. Ein Leben, das überraschend ist. In der besten Art und Weise. Und die erste Gewohnheit dazu ist, dass wir andere segnen. Segne jede Woche drei Personen. Eine aus der Gemeinde, eine nicht aus der Gemeinde und noch jemanden. Und segne durch ermutigende Worte, durch nette Gesten, durch Geschenke oder sprich einfach Gottes Segen aus, Gottes Worte. Und vielleicht hilft es dir, dich auch zu fragen, womit bin ich gesegnet und kann mit dieser Sache ein Segen für andere sein? Womit bist du gesegnet und kannst mit dieser Sache ein Segen für andere sein? Ich wünsche mir, dass wir uns das wirklich vornehmen und diese Woche auf dem Schirm haben. Weil wir Botschafter von Gottes Reich sind. Ein Reich, wo es sich wirklich lohnt, dazuzugehören. Und ein Reich, wo es sich lohnt, dass wir andere mit hineinnehmen. Vielleicht macht dich diese Aufgabe etwas nervös, wenn du daran denkst, das mit in die Woche zu nehmen. Du bist nicht allein. Jesus ist mit dir. Und wir sind es auch. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und wir werden jetzt gleich mit einigen Liedern Gott loben, weil er gut ist und weil er Gutes tut und weil er es wert ist. Und du kannst auch in dieser Zeit für dich beten lassen und dich segnen lassen. Auch vielleicht für diese Woche, für diese Aufgabe in der Woche. Vielleicht einfach auch nur gute Worte, die Gott für dich hat, zu hören. Antje und ich stehen gleich dazu hinten während der Lieder. Amen.